Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Cloud und Deutlich. Diesmal geht es um das Thema Backup und was die richtige Backup-Strategie ist. Und da ich mich selber nicht so viel mit Backups auskenne und die tagtäglich mache, haben wir uns natürlich auch wieder einen Experten mitgenommen. Und das ist auch diesmal unser Gast. Der wird sich gleich vorstellen. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Nach dem Intro geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zu Cloud und Deutlich, eurem NetPlans-Podcast rund um die IT-Welt. Mein Name ist Nicole Wiske und ich bin der Host dieses Podcasts und natürlich freue ich mich, dass du wieder dabei bist. In unseren Folgen tauchen wir tief in die IT-Welt ein und bringen dir spannende Gespräche, interessante Gäste und wertvolle Einblicke zu aktuellen Themen mit. Wenn dir der Podcast also gefällt, lass doch gerne dein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ich habe ja gerade eben angeteasert, es geht ein bisschen über Backups und ich habe hier drei neue Gäste dabei tatsächlich heute, nicht nur einen, sondern drei. Und lieber Gast, stell dich mal vor und wen hast du denn da heute mitgebracht?
Ja, vielen Dank Nicole, dass ich heute dabei sein darf bei diesem Podcast. Mein Name ist Marv Michalski, ich bin Systems Engineer bei der Veeam Software, also kurz gesagt, ich bin Techie für fast alle Veeam-Produkte, die wir so im Einsatz haben, im Pre-Sales-Bereich. Das heißt, wenn sich Kunden im kleinen, mittleren, großen Segment um eine Backup-Software kümmern müssen, um Features, um Resilienz, dann bin ich der technische Ansprechpartner, der das ja quasi mit denen bespricht, genau. Vor meiner Zeit bei Veeam habe ich auch bei einem kleinen Service-Provider gearbeitet, habe dort den Einstieg gefunden im Bereich der Virtualisierung, Storage und Backup und die Dreier-Kombo war schon gut, aber das Backup hat mir besonders gefallen. Dementsprechend bin ich jetzt seit 3 Jahren bei der Veeam Software, genau.
Man könnte auch sagen, Backup ist ganz schön wichtig, ne?
Unter anderem, genau. Und ich bin nicht alleine da, wie du schon gesagt hast. Ich habe 2 kleine Kollegen mitgebracht. Das sind so kleine Plüschi oder Glubschis, besser gesagt. Nur die Namen sind immer sehr, ja, komisch bei denen.
Genau, das eine, für die, die natürlich jetzt nur den Podcast hören und nicht sehen, aber wir haben natürlich auch, falls ihr den Podcast auch mal sehen wollt und auch den Marvin jetzt zum Beispiel sehen möchtet und mich, könnt ihr auch tatsächlich in YouTube reinschalten, weil wir machen das nicht nur als Audioformat, sondern auch per Videoformat. Also einfach mal auf YouTube schauen, da findet ihr Cloud und Deutlich tatsächlich auch. Und wir haben hier einen süßen Veeam-Drachen, ist das ein Drache, gell?
Oder ein Krokodil, ja.
Oder ein Krokodil, sieht auf jeden Fall voll süß aus, ist heute auch ein Special Guest. Und dann habe ich mich gefragt, ist das ein Plüschi mit Sense?
Ja, das ist so eine Halloween Edition, sage ich mal.
Halloween, oh.
Genau, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es sieht cool aus. Fürs Büro, für die Kinder, je nachdem.
Mega. Wir hatten auch einmal so eine Idee, auch gerade vom Marketing, also erstmal Raise an das Marketing-Team. Es war sehr, sehr inspirierend und kreativ. Wir hatten auch mal so Cloud und Deutlich-Tassen, wo tatsächlich ich mich selber mit KI generiert habe, also da drauf. Das sah auch so gruselig aus, dass wir auch gedacht haben, hey, so eine Tasse, wo ich so generiert drauf erscheine, wo mein Gesicht einfach so verzerrt ist, das brauchen wir als Halloween Edition. Haben wir zum Glück nicht gedruckt. Aber super süß. Ne? Also mittlerweile sind sogar 6 Glubschi-Augen, die mich hier in dem Studio anschauen. Also die Pressure ist high, würde ich sagen. Ne?
Props an das Studio. Sieht sehr schön aus hier.
Vielen Dank, dass du heute auch dabei bist. Und ich würde auch sagen, wir steigen direkt einmal ins Thema ein. Also du sagtest ja, du bist Techie in diesem Backup-Bereich und arbeitest bei Veeam. Und meine Frage ist jetzt natürlich, wenn wir gerade so in das Thema einsteigen, ich kenne es von mir selber, wenn ich ein neues Handy bekomme und zum Beispiel bei dem iPhone oder so, da wird ja immer gefragt, hey, möchten Sie ein Backup machen? Und das ist so meine erste Berührung. Ja, möchte ich, weil ich möchte ja mal, dass meine Bilder irgendwo abgespeichert werden und das soll alles für mich automatisiert im Hintergrund passieren, weil ich selber als User will irgendwie nichts damit zu tun haben. Es soll einfach nur funktionieren, falls mein Handy mal fort ist.
Genau.
Hoffentlich nicht, aber genau. So, und die erste Frage ist ja dann natürlich auch, das ist jetzt privat, aber sieht es zum Beispiel im Unternehmensbereich genauso aus? Also, dass Unternehmen sagen, hey, wir haben jetzt ein Backup und I don't care. Also, das läuft ja.
Genau. Also super, super wichtig. Wir sprechen im Backup-Bereich nicht nur über den Bereich Unternehmen, sondern ja auch eben privat. Und das finde ich sehr löblich, dass du auch deine eigenen Daten, deine Bilder und so weiter wegsicherst, was hier super, super wichtig ist. Und das Gleiche gibt es ja auf Unternehmensseite. Also Unternehmen arbeiten ja heutzutage ausschließlich mit Daten. Digitalisierung ist vorangeschritten. Und das ist ja quasi das Herz des Unternehmens, wenn keine Daten mehr da sind und plötzlich das Unternehmen nicht mehr arbeiten kann. Mhm. dann ist nicht nur ja der Datenverlust einmal zu verkraften, sehr schmerzhaft unter anderem, sondern da hängt ja auch Umsatz dahinter. Also ein Unternehmen ist nicht definitiv arbeitsfähig in einer Stunde, das ist so und so viel Ausfall, generiert in Euro, Dollar, pro Tag gerechnet, pro Woche, je nachdem, wie lange du nicht mehr arbeitsfähig bist. Bei deinen Bildern ist es natürlich dann blöd, dass die
eigener Verlust.
Genau,
in dem Fall, ja.
Eigener Verlust. Aber ein Unternehmen hat natürlich auch eine gewisse Versicherung und ja, muss sich natürlich auch dagegen absichern. Also da kommt man nicht drum herum in der heutigen Zeit, ganz klar.
Und vor allem, man muss ja auch betrachten, es geht ja jetzt nicht nur um die Riesenfirmen oder Unternehmen, sondern es ist ja auch schon richtig fatal bei kleinen Unternehmen. Na, also natürlich arbeiten die auch mit Daten und wenn die weg sind, oh ja, dann ist auch schlimm. Das kostet auch super viel Geld. Und meine nächste Frage ergänzt eigentlich genau dahingehend, weil ein Backup ist ja wichtig und man hört das ja von jeder Ecke. Backup, Backup machen, auf jeden Fall, mach mehr Backups, ne? Je mehr Backups, desto besser. Aber warum ist genau da so der Punkt, wo man sagt, warum wird das Backup aber erst lebensnotwendig, sobald man angegriffen wird? Also sobald es schon zu spät ist. Weißt du irgendwie, warum? Also warum kommt das erst dann vor?
Genau. Man kann sich so ein bisschen vergleichen, finde ich, wie so eine Art Versicherung. Du hast eine Hausratsversicherung, eine Kfz-Versicherung, du hast irgendwas, was dich gegen einen gewissen Fall absichert, wenn dieser Fall eintritt.
Reise, Rücktrittsversicherung.
Zum Beispiel Krankenversicherung oder so. Gibt es ja super, super viele. Unabhängig jetzt davon, ob du jetzt das eine hast oder das andere gut findest oder das andere nicht. Aber das in diesen großen Projekten, ob es im Datacenter-Bereich ist, in der Cloud, Hybrid, ist ja vollkommen egal, ist Backup immer so ein Mini-Part, was mit erledigt werden muss, aufgrund von interner Compliance, also Richtlinien, Aufbewahrungszeiten und so weiter. Und das sieht halt immer lästig aus, genauso wie bei einer Versicherung. Du zahlst deinen Betrag X im Monat ab, privat, und denkst dir, ich habe am Ende nichts davon, also ich bekomme kein Cashback, ich bekomme nichts zurück. Das ist eine, in deinem Moment, in diesen Augen, eine unnötige Ausgabe. Was am Ende nichts bringt. Aber wenn du sie dann brauchst und du wirst sie irgendwann brauchen, dann bist du froh, dass du dich dagegen abgesichert hast, dass du Geld zurückbekommst, Unterstützung bekommst, dass du
weiterarbeiten kannst.
Zum Beispiel. Oder wenn du irgendwie, wenn wir jetzt von Hausrat zum Beispiel gehen, dass du halt auch Sachen erstattet bekommst, dass du dann wieder normal leben kannst, dein Auto wieder funktioniert. Und das ist auf Unternehmensseite komplett gleich. Also es wird immer wie soll ich sagen, stiefmütterlich behandelt. Mit dieser kleinen Prio ist es nun mal auch, weil wenn wir uns Datacenter-Migration angucken oder ganz viele interne Projekte, dann ist Backup nun mal ein Teil, was, wo man sagt, ich habe da jetzt keine Lust drauf, aber es muss erledigt werden. Und wenn wir das halt elegant hinbekommt, möglichst resilient, möglichst einfach, intuitiv, dann ist schon sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich erledigt. Genau.
Und weil du ja auch gerade sagst, hey, das läuft im Hintergrund und eigentlich alles, was so im Unternehmen im Hintergrund läuft, das hat ja irgendwie viel mit IT zu tun oder eher so der technische Part. Tatsächlich würde ich ja auch von mir aus behaupten, würde ich jetzt alles so im Hintergrund von so einem Dienstleister nicht wissen, was wir da alles machen, würde ich auch sagen, hey, Backup ist schön und gut, aber lass mich damit in Ruhe. Und genau das ist der Part, der die IT ja übernimmt. Ne? Und wo ab welchem Punkt kann man denn überhaupt sagen, okay, wann reicht das eben nicht, dass das Backup nur technisch in der IT liegt, sondern generell im Unternehmen? Also ab welchem Punkt, also welcher Punkt muss erreicht werden, damit man auch merkt, okay, die IT ist ja eigentlich gar nicht nur der Schlüssel zum Erfolg, sondern was fehlt da noch?
Genau, das ist ein guter Punkt. Backup ist eine Art Risikomanagement. Und da finde ich dein Beispiel zum Beispiel ganz gut, weil das trifft auf jedes Unternehmen zu, egal ob klein, groß, mittel, es ist vollkommen egal, ob es jetzt 10 Mitarbeiter sind oder 10.000.
Ja.
Backup oder der Themenbereich verlässt dann die IT, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass nicht nur das Unternehmen betroffen ist, sondern auch die Menschen dahinter. Die Menschen müssen ihre Rechnung bezahlen, ihr Leben bestreiten, selbst wenn das Unternehmen gerade in dem Moment nicht arbeitsfähig ist, aber es müssen Löhne gezahlt werden, mit dem Leben muss allgemein des Mitarbeiters umgegangen werden. Und klar ist es natürlich eine komplette Katastrophe, wenn das Unternehmen nicht arbeiten kann, nicht handlungsfähig ist, Umsatz verliert. Aber das ist halt eben dieses Risikomanagement. Also Führungspositionen, leitende Positionen, Geschäftsführer müssen dann in dem Moment definieren, was für einen Datenverlust kann ich verkraften, wie schnell muss ich wieder lauffähig sein, was ist das oder was hat das für Auswirkungen für mein Unternehmen, wenn ich gerade eine Woche, zwei Wochen nicht arbeiten kann, weil viele ja auch eine Produktion dahinter zum Beispiel laufen haben und deswegen, es kann von dem kleinsten Unternehmen bis hin zum größten Unternehmen wandern. Nochmal, um das Beispiel mit dem Handy rauszunehmen, das kann, wie gesagt, die Mutter sein, die gerade mal ihre 20, 30 Bilder hat oder 200 Bilder, wohingehend vielleicht auch Mitarbeiter sind, die vielleicht 5, 6, 7, 8.000 Bilder haben, Dokumente in der Cloud.
30.000, superla.
Zum Beispiel. Die müssen, das muss alles mitgesichert werden. Ja. Und am Ende entscheiden die Personen darüber, die in den Funktionen sind, zu leiten, was ist wichtig, wie muss ich es wiederherstellen, in welcher Prio. Und das sind die Prozesse, die auf jeden Fall vorher definiert werden müssen. Und da sind wir schon weit über die IT hinaus.
Und kann man dann eigentlich auch so sagen, jeder muss sich an die eigene Nase fassen?
Jeder muss am gleichen Seil ziehen sozusagen. Also klar, die IT ist vielleicht so ein bisschen die ausführende Gewalt, die am Ende dann Software, händisch, Skripte, irgendwas macht, um das wieder lauffähig zu bringen. Aber es ist eine Zusammenarbeit, also aus vielen verschiedenen Abteilungen. Vielleicht auch in Bezug auf Rechtsabteilungen, in Bezug auf Lieferketten, Vertrieb, Geschäftsführung. Also das, da müssen alle an einen Strang ziehen sozusagen.
Müssen aber die User eigentlich immer davon was mitbekommen, dass die Sachen im Hintergrund gebackupt werden?
Also nicht unbedingt. Also klar, für den User ist es natürlich am angenehmsten, am elegantesten, wenn du gar nichts davon mitbekommst,
genau,
dass dein Endgerät gesichert wird, dass deine Daten, womit du täglich arbeitest, weggesichert wird. Das ist natürlich das Nonplusultra.
Mhm.
Und da gibt es auch wahrscheinlich, oder da gibt es gewisse Features, gewisse Produkte, die das hinbekommen.
Mhm.
Da sprechen wir nicht nur ums Thema Backup.
Mhm.
Wenn aber Downtimes, also Ausfallzeiten eingeplant werden müssen für Arbeiten, für Implementation, für neue Produkte, dann kann man das bestimmt auch in Tagen realisieren, wo es halt eben machbar ist. Klar, wenn du einen 24-7-Betrieb hast mit Produktion, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als beim Handwerkbetrieb mit 10 Mitarbeitern.
Mhm.
Aber ja, das Ziel sollte es natürlich sein, seine Mitarbeiter so weit wie es geht zu entlasten.
Mhm. Und wie sieht es aus mit den Backup-Speicherorten? Also wo sagst du, macht es am meisten Sinn, ein Backup zu hinterlegen? Es ist immer noch zum Beispiel, also was heißt immer noch, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten auch in diesem Fall, also auch Sprichwort oder Begriff plattformübergreifend. Wie würdest du da sagen, was ist jetzt aktuell, also zeitgemäß, wo sollte man über Backups machen und wie viele Backups sollte man generell haben von einem Backup zum Beispiel?
Mhm, genau, da sprechen wir immer von der magischen 3-2-1-Regel oder die Ergänzung 3-2-1-1-0. Das hattest du ja schon bereits in einer anderen Folge.
Mit dem Basti Reis auf jeden Fall nochmal reinhören, dankeschön.
Korrekt, korrekt. Und das ist so die goldene Regel, woran man sich halten sollte.
Mhm.
Also mindestens 3 Kopien auf unterschiedlichen Medien aufbewahren. Und
zum
eine
Beispiel?
Zum Beispiel, das könnte jetzt Blockstorage sein, klassisch, oder NFS-Speicher, SMB, das könnte in der Cloud liegen, das könnte lokal liegen, auf einem Tape, irgendwas, was man auch offline nehmen könnte. Also da gibt es einfach super viele Möglichkeiten, einen klassischen Object-Storage on-prem in der Cloud.
Mhm.
Da gibt es nicht diese eine Regel oder diesen einen Storage, der perfekt dafür geeignet ist.
Mhm.
Das ist der Vorteil, dass ich der Kunde auswählen kann, wie möchte ich meine Strategie gestalten, wie brauche ich meine Anforderungen und welche Kombination kann ich aus beidem nutzen.
Mhm.
Also verschiedene Kopien auf unterschiedliche Medien, damit zum Beispiel nicht alle 3 Kopien auf einer Festplatte landen.
Mhm.
Das wäre nicht so vorteilhaft, sondern dass sie aufgeteilt werden, wenn es Tape ist. Und das ist eben, da gibt es nichts Gutes, nichts Schlechtes. Es hat alles Vor- und hat alles Nachteile. Und man kann am Ende des beim Kunden halt eben sagen, gut, die Vorteile überwiegen oder deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Mhm.
Und das ist alles verargumentierbar, sage ich mal.
Wenn du so eine Strategie für ein Unternehmen entwickelst, also du gehst ja dann auch aktiv ins Gespräch dann mit den Ansprechpartnern oder wahrscheinlich so die führenden Rollen, die dann auch am Ende über ihre Daten selber entscheiden. Was ist deine liebste Strategie, die du auch für die Kunden dann quasi einrichten würdest?
Also da hast du natürlich die Vielfalt. Wenn ich mir mein perfektes Szenario wünschen dürfte, dann wäre es mindestens 2 Kopien irgendwie lokal liegen haben. Ob das jetzt Block Storage, Object Storage ist, das ist am Ende so kleine, feine technische Details. Eine Kopie hätte ich gerne nochmal außerhalb des RZs, zum Beispiel in der Cloud liegen, bei einem Partner meiner Wahl, damit ich darauf zurückgreifen kann, falls mal irgendwas am Standort sein sollte. Bei den Außenstandorten kann man das zum Beispiel ähnlich machen, falls wir groß aufgestellt sind. Und falls man dann noch zum Beispiel alte Technologien in Anführungszeichen liegen hat, wie ein Tape oder was anderes, eine Deduplication Appliance, dann muss man die jetzt nicht wegschmeißen, dann kann man die noch vielleicht zur dritten, vierten Kopie einfach nochmal mit dazu zählen, je nachdem, was für mich am wenigsten Arbeit und wenigsten Kosten verursacht. Aber idealerweise würde ich sagen, wenn ich es mir aussuchen dürfte, zwei Kopien lokal, eine in der Cloud mindestens, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann super, super wichtig, deine Immutability, deine Unveränderlichkeit. Das sollte in meines Erachtens in der ganzen Kette berücksichtigt sein. Also immutable lokal, immutable in der Cloud, um davon auch am Ende wiederherstellen zu können oder zu testen. Weil das ist eben super, super wichtig. Das wird immer noch von den meisten Kunden nicht durchgeführt. Automatisiert oder händisch ist vollkommen egal, aber Backups zu testen.
Ja.
Das ist super wichtig, das merken wir bei Kunden, wenn wir in Gesprächen sind, bei Partnern, der Partner sagt uns, wie der Kunde die Strategie durchführt, dass einfach noch super, super viel ihre Backups machen, aber nicht die Wiederherstellung testen. Und das ist kein Backup. Backup machst du nicht, weil du Spaß hast, sondern Backup machst du, um die hundertprozentige Gewissheit zu haben, dass du davon wiederherstellen kannst. Und wenn du es nicht testest, dann ist es Schrödingers Backup. Zeitgleich wiederherstellbar, aber auch eben nicht, bis du die Gewissheit hast.
Es ist egal, ob man ein Backup gemacht hat, wenn es nicht gelaufen ist und das von letzter Woche ist zum Beispiel schlecht.
Zum Beispiel, ich habe ein perfektes Beispiel mitgebracht. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, wann stehst du morgens auf und fährst du zur Arbeit, Nicole?
Wenn ich nicht im Homeoffice bin, um 6. Genau, also ich würde um 6 Uhr aufstehen.
Okay, dann sagen wir mal, du hast um 8 Uhr einen Termin oder du willst ein bisschen frühzeitig ins Büro kommen, dich vorbereiten. Du stellst dir den Wecker und was wäre, wenn jetzt der Wecker, du hast den gestellt am Vorabend und der klingelt nicht? Dann wäre es schlecht. Du kommst zu spät zur Arbeit, verpasst vielleicht deine Termine, musst Termine absagen. Du hast deinen Prozess über den Tag festgelegt, der sich verzögert. Du musst spontan agieren. Und das ist so ein bisschen auch wie mit dem Backup, wenn ich das Beispiel mal quasi dazu spinnen kann. Wenn du nicht alarmiert wirst, dass irgendwas Wichtiges passiert, dann weißt du ja nicht, dass irgendwas damit Wichtiges passiert oder nicht passiert ist und du kannst dich nicht darauf verlassen zum Beispiel. Deswegen wäre zum Beispiel ein einfacher Test, bevor du schlafen gehst, stell dir doch mal, wenn du ein neues Handy hast zum Beispiel, eine Minute später einen Wecker und guck mal, ob der bimmelt. Und wenn du weißt, das hat geklappt, dann kannst du deinen Wecker für morgen 6 Uhr oder du kannst dich gewissenhaft ins Bett legen.
Das ist jetzt zwar super off-topic, aber hast du auch davon mitbekommen, dass bei irgendeinem, ich sage jetzt keinen Hersteller, vielleicht wissen die Zuhörer oder Zuhörerinnen genau, was ich meine, da gab es mal an einem Handy ein Update und das hat tatsächlich verursacht, dass auch der Klingelton, also wie man morgens geweckt wird, eben zu leise war. Das heißt, einige haben es, also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, genau.
Genau, da war ja mal so ein Fall und genau, also perfektes Beispiel, was natürlich auch nochmal zeigt, okay, man hört den Wecker nicht, alles verzögert, genauso wie beim Backup auch. Da stelle ich mir aber jetzt auch die Frage bei Verzögerungen. Ich habe tatsächlich selber auch schon mal mitbekommen, dass der Zyklus, den man ja einstellt für ein Backup, damit der ja in diesem Zeitraum läuft und dann ist ja schon das nächste geplant, das geht ja jeden Tag so weiter zum Beispiel oder nach jeder Veränderung, dass man ja natürlich auch eine gute Bandbreite dafür braucht, wie viele Daten man da eben backupt. Ne? Also kann man da pauschal sagen, ab wie viel Datenmengen man wie viel Bandbreite braucht oder wie wird das gemessen? Weil es wäre ja auch super fatal, wenn ein Backup dann nicht durchlaufen kann, weil der nächste Zyklus steht ja schon an. Also wie könnte man das irgendwie berechnen? Gibt es da eine Berechnung für?
Ja, das ist quasi so ein bisschen das passende Sizing, also die Umsetzung des Backup-Konzeptes wirklich praktisch, dass du ganz genau weißt, wieder den Anschluss zu den Prozessen, zu den Menschen, das muss festgelegt sein, in welchem Zeitraum muss mein Backup durchlaufen, was für eine Datendurchsatzrate muss ich haben zum Beispiel, auch im Bereich der Wiederherstellung. Und darauf kann ich meine Umgebung sizen, also meine Backup-Strategie. Ich weiß dann zum Beispiel, gut, ich brauche so und so viel CPU, so und so viel RAM, ich brauche die und die Netzwerkanbindung, ich brauche den Storage zum Beispiel, der perfekt dafür ausgelegt ist zum Beispiel. sollte ich das komplett in meinem Sizing berücksichtigen, in meiner Strategie. Mhm. Da bin ich gut aufgestellt. Klar, dein Unternehmen ist dynamisch, das verändert sich natürlich, das ist schwierig. Jetzt zu gucken, in der Zukunft, was in 5 Jahren ist, das weißt du nicht, weil das ist so ins Blinde quasi laufen. Aber du kannst sehr, sehr vieles schon vorab vorbereiten für deine Strategie, damit es am Ende, ja, sag ich mal, halbwegs richtig gut läuft, selbst wenn sich nur super viele unbekannte Variablen ergeben und neu dazukommen, sage ich mal. Unterschiedlich.
Berücksichtigt ihr das da dann aber auch? Oder habt ihr eher, also wie sind die Unternehmen da aufgestellt? Sagen sie eher so, ja, also je nachdem, wollen wir jetzt größere Hardware aufsetzen oder so oder Komponenten wählen, die halt auch für langfristig gesehen mehr bieten? Oder sagen sie, okay, wir wollen nur das haben, was gerade alles so abdeckt? Mhm. So, wie erlebst du das so circa?
Unterschiedlich. Das kommt auch wirklich drauf an, mit welchem Kunden du sprichst, was ist das Budget, was sind deren Prioritäten, was sind deren Anforderungen. Wenn es darum geht, möglichst günstig ein Backup zu realisieren, ist das vollkommen unbewertet zu lassen, das ist vollkommen okay. Mhm. Dann müssen wir halt gucken, was wir mit dem Budget dementsprechend hinbekommen. Mhm. Wenn es aber darum geht, gewisse Kriterien wie Datendurchsatzraten zu erzielen oder Wiederherstellungszeiten, dann kann man oder muss man auf gewisse andere Ressourcen zurückgreifen, die wahrscheinlich ein bisschen höherpreisiger sind. Aber das ist eben der Vorteil, dass du dir genau die Komponenten rauspicken kannst, die du gerade in dem Moment brauchst, um dann das Ganze auf die Zukunft für dein Unternehmen zu gestalten, sage ich mal.
Das heißt, man kann da schon in einer gewissen Weise flexibel sein, aber du würdest auch empfehlen, ein bisschen weiter zu denken trotzdem, wegen dem Dynamischen und weil alles leider so ein bisschen super schnelllebig geworden ist.
Immer mehr Puffer einplanen, als man, das machen wir immer bei den ganzen Sizings, wenn wir mit den Kunden oder mit den Partnern unterwegs sind, dass wir immer genügend Platz lassen. Viele gehen dann halt wirklich einfach nur hin und kaufen sich ein fertiges Konstrukt einfach. Mhm. Klar, wenn man dann aber guckt, gut, in 2 Jahren reicht es dann nicht mehr aus, es ist 2 Jahre später, ich brauche noch 3 Jahre, weil meine Hardware läuft noch 3 weitere Jahre, dann muss ich Abstriche machen, weil ich das passende Sizing zuvor vielleicht einfach viel zu kurzfristig kalkuliert habe. Und dann muss ich Backups einfach löschen, um wieder Platz zu schaffen. Ich habe meinen Datenzuwachs komplett falsch berücksichtigt, weil ich nicht mehr 10% habe, sondern irgendwie 20%, 25%. Mhm. Ich habe vielleicht Unternehmen akquiriert, das war vorher eigentlich gar nicht bewusst. Oder wie willst du das natürlich einplanen, wenn du gar nicht in diesen Prozess involviert bist? Das heißt, eine Planung ist schon sehr, sehr wichtig und kann dir unter anderem auch echt den Hintern retten.
Ja. Okay. Sehr gut, habt ihr gehört, immer mehr Puffer lassen.
Ja,
sehr gut.
Genau.
gerade jetzt auch, wir haben jetzt zum Beispiel von dir eine gute Strategie gehört, ne? Also auch deine Lieblingsstrategie, wie du das am liebsten einrichten würdest, wenn du es dir aussuchen dürftest. Da gibt es aber auch den Punkt Automatisierungen von Backups oder zum Beispiel genau diesen Punkt Monitoring, hast du ja auch ganz kurz angesprochen gerade. Könntest du sagen, warum das teilweise, weil man hört ja auch, okay, das Backup läuft, alles ist gut, das Unternehmen freut sich, aber genau bei diesen Punkten werden dann Abstriche gemacht und die werden zum Beispiel nicht eingerichtet, so zum Beispiel Monitoring oder wie du sagst, wird nicht getestet, aber warum liegt das denn? Also verlässt sich ein Unternehmen 100% auf die Strategie, die dahinter steht, dass das Backup läuft und warum nicht noch mehr investieren, dass es 100% läuft? Also woran kann es liegen, dass das öfter mal vernachlässigt wird?
Viele Gründe, würde ich sagen. Budget, Zeit, Fachkräftemangel in dem Team, je nachdem, was die höhere Priorität ist. Ich sag mal so, am Ende lernt man, und das auch im privaten Umfeld, durch Schmerz. In dem Moment bietet vielleicht die Geschäftsleitung oder die leitenden Personen, die stellen nicht genügend Budget zur Verfügung, um eben das Backup so nach deren Anforderungen quasi zu realisieren. Das ist zum Beispiel Punkt Nummer 1. Mhm. Dann gibt es den Fall, dass eben nichts intern definiert wird und der Admin sitzt halt eben da und muss irgendwie selber gucken, wie er denn eben die SLAs, den Datenverlust, die Wiederherstellungszeiten selber aus seiner Sicht irgendwie aufbauen muss und das Backup-Konzept implementieren muss. Mhm. Da gibt es super unterschiedliche Meinungen, Strategien, Probleme, die heutige Unternehmen haben. Und das wird dann eben stiefmütterlich behandelt. Wie gesagt, bei so einem großen Prozess oder bei einem Projekt ist Backup immer nur so ein ganz kleiner Teil. Mhm. Und da wird dann weniger Zeit, weniger Geld, weniger Budget investiert. Und am Ende knallt es dann, egal wie der Ausfall stattgefunden hat. Verschlüsselung, Strom weg, Brand, das kann ja immer alles sein. Und erst häufig danach wird meistens das Budget aufgestockt, erhöht, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gegeben, weil man eben durch Schmerz lernen muss.
Das ist natürlich doof.
Vollkommen richtig, genau. Und wir versuchen es natürlich immer zu den Kunden oder die Personen zu sensibilisieren und zu sagen, wie wichtig das ist. Viele ist aber auch echt die Hände gebunden, weil gut, was willst du als IT-Admin machen, wenn du kein Budget, keine Mitarbeiter bekommst, um eben das umzusetzen?
Oder das Know-how in dem Fall zum Beispiel.
Aber da gibt es ja auch, es gibt für jedes Problem gibt es eine Lösung, ob man jetzt zu einem Partner geht, ob man sich die Meinung einholt vom Hersteller und man auch gegenüber höheren Positionen mal hingeht und versucht, das Problem nochmal von einer anderen Seite zu erläutern. Klar, man muss da hinterher sein und das auch unter anderem für sich wollen. Man muss aber, klar, man macht es am Ende fürs Unternehmen. Wichtig ist aber nur zu wissen, man arbeitet für das Unternehmen und ich schließe quasi den Kreis. Klar, du arbeitest für das Unternehmen. Du hängst aber im Endeffekt auch davon ab. Deine Gehaltszahlung, du musst dein Leben damit bestreiten, du arbeitest vielleicht auch gerne für das Unternehmen, du bist, vielleicht gehst du in der Position auf gerne, was du machst. Und dann machst du das natürlich auch, wenn du nicht komplett overloaded bist mit Arbeit in der heutigen Zeit.
Gesunder Stress darf sein.
Genau, genau.
Zu oder viel nicht gut.
Gesunde Prioritäten, sagen wir es
genau
mal so.
Genau, richtig. Schön gesagt.
Genau.
Okay, jetzt bist du ja schon super lange in dem Datensicherungsbereich, Backup, unterwegs. Wie hast du es denn jetzt in dieser ganzen Zeit? Weil, wie gesagt, es wird ja alles schnelllebiger, genau auch, wie du meintest. Also ein Backup, es muss ja nicht immer irgendwas passieren, was mit einem Angriff zu tun hat. Es kann ja auch wirklich mal sein, also man hat noch ein Backup irgendwo physisch abgespeichert, gut, jetzt brennt die Bude, da kann man jetzt auch nichts machen und man hat keine quasi noch eine andere Sicherung irgendwo gemacht. Aber wie gehen jetzt wirklich die Angreifer vor? Also wie haben sich die Angriffe jetzt verändert zu zum Beispiel von vor 10 Jahren? Was ist jetzt deren Intention? Auf was sollte man achten und was genau ist wichtig gerade in diesem Moment?
Das ist eine gute Frage. Klar, ich bin jetzt nicht Jahrzehnte in dem Business, aber ich weiß zumindest, wie es damals in Anführungszeichen war. Ich würde es von meiner Brille aus so beschreiben, dass wir klassische Phishing-Mails hatten, Credentials, die abgegriffen worden sind, wo dann versucht worden ist, das Unternehmen zu verschlüsseln, aber auf eine kurzfristige Basis. Also, dass man gar nicht so großartigen Schaden anrichten wollte, das komplette Unternehmen lahmzulegen, sondern einfach die Verschlüsselung allgemein einfach durchzuführen. Das würde ich sagen, war so vor einigen Jahren. Und das ist auch natürlich immer mehr gekommen, je mehr Digitalisierung, je mehr wir uns abhängig gemacht haben von den Daten, desto höher ist auch oder desto mehr Prio hat auch der Angreifer natürlich bekommen oder mehr Angriffsfläche, weil er gesehen hat, gut, da lässt sich ja wirkliches Business draus machen. Ja. Also in der heutigen Zeit sind es nicht mehr einzelne Akteure, die angreifen, sondern wirkliche bösartige Unternehmen, Banden, mit denen man es zu tun hat, die spezialisiert sind, die eigene Abteilung haben, die auch eine Gehaltszahlung machen, also wo wirklich jemand da ist fürs HR, für die Verschlüsselung zum Beispiel. Also es ist quasi ein Unternehmen, es agiert wie ein Unternehmen und es wird anders angegriffen. Es wird sehr viel mit Social Engineering gearbeitet, dass man die Fehlerquelle Mensch als Angriffspunkt nimmt, ob wir Credentials abfangen, ob wir Ausweise abfotografieren, uns physischen Zugriff verschaffen, weil damals war es eher remote. Heutzutage ist es wirklich so passiert. Das kann ich aus einem Kunden, ich nenne den Kunden nicht, aber ich kann es quasi erklären. Da waren wirklich Angreifer, die haben sich Westen angezogen, die haben sich verkleidet, sind ins Unternehmen gegangen, an dem Sekretariat vorbei, an der Anmeldung, haben gesagt, ich muss in dem und dem und den Raum rein und USB-Sticks verteilt mit Malware, mit Ransomware, Zugriffe zu Serverräumen unter anderem. Also das nimmt Ausmaße an, wie wir es vor 10, 15 Jahren oder sogar noch länger gar nicht hätten gedacht können. Also das ist komplett, in meiner Jugendsprache würde man sagen, geisteskrank.
Ist
crazy.
Ja, das ist wild.
aber das nimmt komplett andere Ausmaße. Damals war es Verschlüsselung, heutzutage ist es Verschlüsselung mit Erpressung, mit Blackmailing. Ich habe Unternehmen XY angegriffen, ich habe dessen Daten verschlüsselt, du zahlst mir jetzt bitte folgende Summe auf meinen Bitcoin-Wallet oder was auch immer, dass ich hier quasi den Encryption-Key gebe. Dann wird noch gedroht mit Veröffentlichung der Daten im gewissen Foren, im Darknet. Hier, ich erpresse dich jetzt damit, weil deine Kredität hängt davon ab.
Ja.
Du musst vielleicht Lieferketten einhalten, du musst quasi deine Subunternehmer, deine Subkunden werden erpresst, weil nicht nur du mit den Daten erpresst wirst, sondern hey, Unternehmen XY wurde angegriffen, du bist Kunde bei dem Unternehmen, wir haben auch Daten von dir abgegriffen, dass man gar nicht das Unternehmen selber erpresst, sondern dessen Subkunden.
Mhm.
Also das nimmt solchem Ausmaße an, das ist schon erschreckend und gruselig tatsächlich.
Großes Thema auch NIS 2, genau, da spielt es ja auch rein mit Lieferketten. Ein Unternehmen wird angegriffen, das ist wie so ein Superspreader, kennen wir ja noch aus der Pandemiezeit leider. Aber es ist krass, aber ich hatte jetzt gerade auch noch mal so ganz spontan die Frage, es geht ja, wie du sagst, über Erpressung, ne? Und gibt es Fälle, wo wirklich, also vielleicht hast du das ja auch selber mal miterlebt, aber gibt es so Fälle, wo wirklich so ein Angreifer quasi sich eine Person aus dem Unternehmen rauspickt, wegen Social Engineering oder egal wie die jetzt an die andere Person da im Unternehmen gekommen ist und die quasi auch erpresst, in dem Fall, also es bleibt alles im Hintergrund, die Person wird jetzt erpresst und die Person hat aber so Angst, das irgendwie weiterzutragen, dass sie jetzt irgendwie angegriffen wurde, dass das so der erste Einfallstor ist, also dass diese Person das erste Einfallstor ist ins Unternehmen.
Mhm.
Gibt es auch sowas, also wo sie wirklich so psychologische Tricks machen, so hey, mach das jetzt und gib mir noch die Daten und fang da mal was ab, oder hast du sowas schon mal miterlebt?
Das gibt's tatsächlich. Ob es jetzt der einzelne End-User ist, der am Rechner hockt, angerufen wird und gesagt wird, hier, wir sind von der IT, du musst dich jetzt gerade mal anmelden, das ist super wichtig, weil der Sicherheitspatch muss eingespielt werden, was auch immer. Und er dann dementsprechend erpresst wird, hier, du hast jetzt das und das gemacht, bitte mach noch das, ansonsten müssen wir das deinem Manager melden sozusagen, also wirklich der Druck dahinter. Oder, was ich mal mitbekommen habe, dass der Geschäftsführer des Unternehmens erpresst worden ist, aber nicht natürlich mit dessen Daten, mit dem Unternehmen an sich, sondern aber auch, dass Telefonnummern der Kinder abgefangen worden sind, dass gesagt wurde, wir haben nicht nur das Unternehmen im Blick, sondern wir haben auch dich als Person und deine Familie im Blick. Und dann sind wir wieder komplett bei dem Thema außerhalb von Backup-IT.
Ja, ja, ja.
Deine Familie wird bedroht. Klar, das ist jetzt der Worst-Case-Fall. Aber auch das passiert, dass die Familie angegriffen wird, die Telefonnummer, die Kinder angerufen werden. Man sich fragt, okay, wie hat er jetzt die Telefonnummer, die E-Mail, die Anmeldedaten und so weiter. Und spätestens da hört es auf, lustig zu werden.
Ja, und weißt du auch, was die Menschen dann machen in dem Fall? Also melden sie sich dann bei der IT oder sagt man da auch eher so, wow, die haben so viel Respekt davor, dass die wirklich eingeschüchtert sind davon? Also
Beides. Also, oder wahrscheinlich sogar noch mehr Möglichkeiten. Der eine hat wahrscheinlich Angst, irgendwas zu sagen, der andere meldet sich sofort, der andere involviert die Polizei, die Staatsanwaltschaft, wenn es im Unternehmen ist, geht es ja meistens zur Forensik hin zum Beispiel, wenn es dann darum geht zu identifizieren, was ist sauber und was nicht.
Da wäre das auch viele. Best Practice, also in dem Falle, wenn sowas passiert?
Immer. Also wenn wir von Disaster Recovery sprechen wir ja meistens von den Faktoren, die wir wissen, von den Variablen. Ist es ausgefallen, weil Strom, weil Netzwerk, weil ein Bagger irgendwas durchgebohrt hat. Du kannst das feststellen. Du weißt ganz genau, welches Backup brauche ich, das möglichst schnellste und aktuellste Backup. Dann kannst du das wiederherstellen. Wenn wir aber von Cyber Recovery sprechen, also wirklich von Verschlüsselung, dann ist der Rat von meiner Sicht aus immer die Forensik mit dazu zu nehmen, weil die immer 100% sagen können oder nahezu 100%, was ist sauber, was ist verdächtig, was ist infiziert. Und das ist auch ein Zusammenspiel. Das ist kein Gegenarbeiten, die nehmen mir irgendwas weg. Das ist auf gar keinen Fall so. Auch nicht, wenn man die Polizei, die Staatsanwaltschaft dazu schaltet. Das ist ein Zusammenarbeiten, um das Unternehmen schnellstmöglich wieder ans Laufen zu bekommen, um den Verlust gering zu halten und um dann bestmöglich die Angreifer vielleicht noch zu schnappen. Ne?
Ja, das wäre Best Case.
Das wäre
vom Worst Case in den Best Case quasi.
Genau.
Aber kann man dann immer irgendwie, also wenn das ganze Unternehmen dann auf den Kopf gestellt wird, kann man dann eigentlich immer zu 100% sagen, hey, die sind jetzt wieder sauber, die können jetzt wieder arbeiten? Kann man das?
Das ist immer in der Zusammenarbeit mit der Forensik tatsächlich. Weil die Forensik prüft unter anderem, wie sind die reingekommen, welche Daten wurden exfiltriert, sind irgendwelche Backdoors installiert worden. Also da geht es ja auch meistens öfter hin, wenn die Erpressersumme angefragt wird und man als Unternehmen nur als einzige Option sieht, das zu zahlen, dann ist auch häufig der Gedanke des Angreifers, gut, wenn du schon einmal bereit warst, diese Summe zu zahlen.
Dann wirst du so verzweifelt sein, dass du es nochmal machst.
Vielleicht ein zweites, drittes Mal und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine Backdoor zu installieren und quasi von der Hintertür wieder reinzukommen. Und dahingehend gilt es quasi mit allen Abteilungen, mit allen möglichen Mitteln herauszufinden, was wurde angegriffen, welche Sicherheitslücke wurde ausgenutzt zum Beispiel, wie kann man diese Maschine, die Workloads bereinigen, dass man wieder arbeitsfähig ist und sagen kann, gut, wir sind jetzt wieder auf Stand X zum Beispiel.
Mm. Weißt du, wie sich diese Folge gerade anfühlt?
Ja, sag's.
Wie so eine Netflix-Doku. Ich schaue gerade wieder so True Crimes. Ich weiß nicht, ob du auch...
Ja.
Oh. Und ich bin da auf jeden Fall wieder in so eine Schiene reingerutscht. Und auf jeden Fall, das mit dem lilan Licht, was so hinter dir ist. Es ist gerade wie so ein Interview. Mit, was ist da passiert? Und es ist wie so ein Interview gerade. Und es ist einfach so, man kriegt so Gänsehaut, weil es ist ja wirklich, das kann jedem passieren. Und das wird einem erst so bewusst, wenn man darüber spricht. Das ist einfach unglaublich.
Also ich gehe sogar so weit hin, dass ich sage, es wird jedes Unternehmen treffen. Es wird.
Mhm.
Die Frage ist am Ende nur,
wann?
Wie, ja gut, wann? Ja, das ist auch eine wichtige Frage, aber das weißt du ja nicht. Aber Sachen, die du kontrollieren kannst, wie schnell bist du wieder lauffähig und was für einen Verlust kannst du verkraften?
Mhm.
Das sind wiederum Variablen, die du kontrollieren kannst oder nahezu kontrollieren. Und da würde ich sogar hingehen.
Mhm.
Und ich verstehe das Beispiel vollkommen. Ich habe zum Beispiel auf Netflix super viele Serien geguckt, auch mit dem Cyberbunker.
In Traben Trabach.
Genau.
Absolut genial, die Serie.
Und die habe ich dann auch geguckt und dachte mir, gut, das ist nicht weit weg. Ne?
Ja, ist um die Ecke.
Ja, genau.
Mhm.
Und auch das, man braucht sich nicht komplett Angst zu machen. Das ist auch immer sehr viel Angst oder negative News, die man immer mitbekommt. Man kann sich gut darauf vorbereiten, man muss nicht Angst haben. Es ist eine sehr große Art der Vorbereitung, die man machen kann.
Definitiv. Also vom Experten gehört, es ist eine riesengroße Vorbereitung. Und jetzt ist natürlich auch noch die letzte und die wichtigste Frage auch, an welchen Komponenten machst du denn sicher, dass das Backup eben 100% auch in der Strategie ganz sicher ist? Also muss man sich immer jetzt, weil wir uns 100% schützen wollen, die teuerste Hardware kaufen von dem und dem Hersteller oder wie würdest du da vorgehen oder was würdest du empfehlen genau in dem
Ich Zug? Würde Kriterien formulieren oder du bekommst Kriterien gegeben von oben, von leitenden Positionen. Das ist wichtig, das muss erfüllt sein. Was ich sagen kann, immer eine gewisse Art Immutability, also Unveränderlichkeit mit einbauen.
Mhm.
Egal, ob das jetzt der Storage ist oder das System, das ist vollkommen egal. Da kann man gucken, was hat man für ein Budget, was braucht man für Anforderungen. Ich meine, das ist wie mit einem Auto. Wo legst du den meisten Wert? Sollst du nur von A nach B kommen, dann kannst du vielleicht auch einen Golf fahren. Willst du wiederum schnell fahren, willst du ein Rennsport-Feeling haben, dann kannst du natürlich zu hochpreisigen Situationen wie zu Porsche greifen oder du holst dir irgendein anderes Auto, was auch den Sinn und Zweck erfüllt, vielleicht mit einem schönen Interieur, womit du dich wohlfühlst, womit du bekannt bist, was vielleicht effizient läuft. Für jede Preisklasse gibt's was, sage ich einfach mal. Also du musst wissen, was du willst, auch wie im Privaten, was du kaufen möchtest, wo deine Werte liegen, wo deine Kriterien liegen. Und dann kann man gucken, preis-leistungsmäßig, wo du rauskommst zum Beispiel. Viele Unternehmen müssen ja immer verschiedene Angebote einholen.
Klar.
Genau, aus diesem Zweck. Und dann kann man sich einfach mal, ja, man muss sich bewusst sein, was man will.
Sagen genau, mal so. Also es ist nicht herstellerbezogen.
Nee, also du kannst, du hast super viele Ökosysteme, super viele Hersteller. Egal, was du wählen willst, du findest immer zum passenden Geldbeutel, zu passenden Kriterien dein System.
Das
und dann kannst du es auf dich individuell anpassen, sage ich einfach mal so.
So muss es sein. Das ist doch eine coole Kundenerfahrung oder halt generell, wenn man so dahin geht und sagt, hey, man möchte sich jetzt für ein Backup entscheiden. Man weiß nicht wie, was macht jetzt Sinn. Ich möchte jetzt nicht übermäßig viel Geld ausgeben, aber halt es muss passen und das Backup muss sicher sein und laufen und mich schützen vor egal was. Na?
Genau.
Vor einem Desaster.
Genau, du definierst es, wie es aussieht und am Ende kann man es auf dich individuell anpassen, genau. Und das ist ja eben der Vorteil, es gibt nichts Schlechtes. Es gibt nicht die beste, es gibt nicht die schlechteste Lösung, es gibt nicht die eine Lösung, die alles abdecken kann. Es hat alles Vor- und Nachteile und du kannst für dich selber abwägen, was ist eher in meinem Use Case und was nicht.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Marvin. Und zwar, was würdest du als Rat mitgeben, was wir nochmal in vielleicht einem Satz mit ein paar Kommas, was du mitgeben würdest, okay, Backup, was sollte die Strategie da hinten sein? Was ist Best Practice? nochmal, so wenn du einen Rat geben könntest, was wäre dieser Rat?
Da habe ich mir auch sehr lange Gedanken gemacht, wie man das in einem Satz formulieren kann. ich würde es wieder zu Mitte, Anfang anknüpfen. Mhm. Guck, dass du genügend Kopien deiner Daten auf unterschiedlichen Systemen abgelegt hast, möglichst unveränderlich für dich oder auch von extern. Mhm. Und super, super wichtig, teste es. Mhm. Egal ob händisch, automatisiert, per Skript, per Software. Das muss mindestens gegeben sein, um die gute Grundlage zu schaffen. Mhm. Und idealerweise dann mit Immutability an jeder Stelle. Mhm. Kann ja gerne sein.
Sehr cool. So, jetzt habe ich auch gesehen, du hast, glaube ich, auch noch einen Blog, richtig? Du schreibst gerne
ein Ich habe angefangen, genau.
Du hast angefangen, okay, cool.
Letztes Jahr angefangen tatsächlich. Es sind noch nicht so viele Artikel draußen, aber
über was schreibst du da?
Ja gut, ist ja kein Geheimnis. Veeam-Features, Produkte und so weiter.
Backup-Zeug.
Ich versuche es auch möglichst humorvoll rüberzubringen, aber auch so einen Wissenstransfer reinzubekommen, dass dann quasi die Videos, die ich aufnehme, so kleine Shorts und der Blog, den habe ich dann quasi da gestartet mit der Idee, dass es ruhig Deep Dive technisch gehen kann zu Features, zu Produkten. Ich habe einmal zum Veeam Orchestrator was gemacht oder auch zum High Availability Feature, was wir jetzt neu rausgebracht haben, wo es ein bisschen Deep Dive geht, wo man ein bisschen ausschweifen kann.
Genau, also das heißt, wenn wir einen Experten brauchen, gerade in dem Backup-Bereich und einen Blog oder zum Beispiel ein paar Videos uns anschauen wollen, finden wir dich unter, hast du eine Webseite?
Marwinski.com.
Marwinski.com. Und sehr cooler Name.
Danke.
Vorname, Nachname gemixt, gell?
Ja, genau.
Sehr, sehr kreativ auch an der Stelle wieder. Und wo kann man sich sonst noch finden?
Mich kann man auf YouTube finden, auf Instagram, auf LinkedIn. Mhm. Dort kommen ich versuche regelmäßigen Content zu bringen.
Wir versuchen das alle.
Meistens am Freitag. Ich gebe mein Bestes, aber das sind so die drei großen Plattformen mit der Blogseite, sage ich mal, wo man mich finden kann. Genau.
Danke dir, Marvin, für das sehr, sehr inspirierende und wirklich fast True Crime-mäßige Podcast-Folge. Ich danke mir sehr für den Wissensaustausch mit dir. Es hat mir wirklich super, super viel Spaß gemacht und schön, dass du da warst. Und in dem Sinne, wenn ihr Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen noch Fragen habt, entweder an den Marvin oder an uns oder generell Ideen habt, was ihr zum Beispiel in der nächsten Folge für ein Thema bespielen wollt oder hören oder sehen möchtet, dann schreibt uns das gerne in die Podcast-E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung zu finden ist. Und ansonsten, wie gesagt, Marvin, vielen Dank für das super tolle Gespräch. Die Globschis bedanken sich auch und klatschen ganz virtuell.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr cool, dass ich heute mal da sein durfte.
Gerne, immer wieder gerne. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, vielleicht noch gerade auch zu dem Thema Backup oder ihr braucht Unterstützung, dann meldet euch ganz gerne bei uns. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Ciao.